FM Rasant. Feministisch, queer, intersektional. Immer donnerstags 17 bis 18 Uhr im Freien Radio Wüste Welle auf UKW 96,6 MHz und im Netz unter www.wueste-welle.de.
Somos energía. Por eso de ahí vienen los cuerpos plurales también. No somos ni mujeres ni hombres. Podemos ser mujeres, hombres, trans, travesti, lesbianas, todas las expresiones.
Hello.
Hallo.
Nice. Das ist immer so angenehm, wenn man sich dann so ASMR so weich irgendwie die Stimme hört.
Ach, guck mal, Lisi, was für Mikes das sind.
Ja, die kennen wir, die haben wir uns auch gekauft.
Hammer. Das sind gute Mikrofone.
Ja, die sind sehr teuer. Wir haben uns auch nur eins besorgt.
Ah, okay. Jetzt hat man eine Rückkopplung.
Ja, das stimmt.
Vielleicht müssen wir uns ein bisschen runterdrehen, ein bisschen. Ich frage mich, ob man uns gerade auch hört. Ja, doch.
Richtig, wir hören sich voll gut, ja.
Okay, das war super.
Auch von der Distanz hört man dich auch gut.
Okay, super.
Also echt gut noch.
Perfekt, gut. Wir müssen jetzt halt gucken, dass es noch irgendwie, ob es eine Einstellung gibt, dass es nicht überkoppelt. Und dann...
Ich glaube, das mit dem Überkoppeln war wahrscheinlich, weil ihr beide seid, glaube ich, gerade...
So, wir sind jetzt hier im Studio zusammen mit unseren Interviewgästinnen. Wir haben hier einmal die Lise und die Lisa bei uns.
Hi.
Hi.
Und zwar haben wir die zwei hier, weil die Teil eines Duos sind, oder also das Duo sind. Und zwar sind sie Teil einer Musikgruppe. Und da hätte ich, glaube ich, auch schon direkt meine erste Frage an euch, und zwar, wie man euren Namen als Gruppe denn genau ausspricht. Also, es sieht gar nicht so kompliziert aus, aber ich habe da doch ein paar Zweifel gehabt.
Ja, das stimmt. Wir kriegen das öfter zu hören. Und uns spricht man Lisey aus. Also, das ist wie ein Ä-I, sage ich immer.
Okay, also Lisey. Ja. Geschrieben L-I-S und dann dieses... Ah,
genau,
okay, super. Okay, auf jeden Fall, genau, freuen wir uns, dass wir euch heute hier haben dürfen für dieses Interview. Und ihr seid ja als Gruppe relativ jung, erst seit einem Jahr so wirklich aktiv, habe ich online in der Recherche gelesen.
Genau.
Vielleicht würde ich mich da erstmal erkundigen, welchem Genre ihr euch denn zuordnen würdet oder ob ihr das überhaupt macht, ob ihr sagt, ihr seid mehr so genre-fluid, ihr habt gar nicht so eine bestimmte Richtung, in die ihr gehen wollt. Also genau, wie würdet ihr euch da zuordnen, falls ihr das denn macht?
Ja, also ich würde sagen, eigentlich definieren wir uns erstmal über unseren Inhalt, der ja Queer-Feminismus ist. Und wir haben dann über die Zeit gemerkt, dass wir es voll gerne mögen, uns einfach irgendwie frei von den Beats, die wir hören, irgendwie inspirieren zu lassen oder was uns gerade an Themen aufliegt. Und dann schauen wir, was daraus für eine Musik entsteht. Das heißt, ich glaube, das Beständige sind doch die Inhalte, auch wenn die doch auch wieder differenzieren. Mhm. Aber ja, die Genres sind dann doch sehr unterschiedlich. Aber vielleicht können wir es trotzdem ein bisschen eingrenzen, Lisi.
Ja, das stimmt. Also wir sagen ja immer, wenn wir gefragt werden, wir sagen Rap, Pop, Indie, was sagen wir noch was?
Ja, auf Deutsch und Englisch.
Auf Deutsch und Englisch.
Okay.
Ich finde schon auch immer, dass es natürlich immer Einflüsse hat, welche Beats wir auch in den Momenten schön finden, auf die wir halt Texte schreiben wollen, was wir auch gerade hören. Also ich habe gerade wieder mehr eine Rap-Phase, die ich auch privat höre, und dann spiegelt sich das auch in den Beats wieder, die ich schön finde.
Mhm.
Ja.
Alles klar, okay. Also doch so eine bunte Mischung aus verschiedenen Sachen auf jeden Fall.
Genau.
Ja. Klingt auf jeden Fall witzig. genau. Was würdet ihr denn sagen, worum geht es so vielleicht ein bisschen konkreter in euren Texten? Ihr habt jetzt schon Queer-Feminismus so ein bisschen angesprochen. Vielleicht wäre da so die Frage, wie soll das Ganze in eurer Musik so ein bisschen verkörpert werden? Wie baut ihr diese Elemente ein?
Ja, also ich glaube, im Feminismus wird uns oft vorgeworfen, dass wir so Männerhasserinnen sind.
Aha.
Oder das wird, glaube ich, vielen Feministinnen vorgeworfen. Und ich würde schon sagen, dass es auch ein Teil unserer Texte irgendwie ist, dass wir schon auch unsere Wut, die wir Männern gegenüber empfinden, auch zum Ausdruck bringen.
Mhm.
Aber, und das ist mir auch voll wichtig zu betonen, das ist eben nicht das Einzige, was wir in unseren Texten verarbeiten, sondern Wir versuchen ganz arg auch Texte für Flinterpersonen zu schreiben, eben um ihre Wut auszudrücken, aber auch um unsere Schwesternschaft, so nennen wir es immer, auszudrücken. Da sind alle Flinterpersonen inkludiert in der Schwesternschaft. Und ja, versuchen da eher auch Frauen oder Flinter zu ehren und zu zeigen, dass wir sie lieben. Und das ist eigentlich heute leider oft nicht selbstverständlich, weil man oft im Konkurrenzkampf feststeckt mit anderen Frauen oder Flinterpersonen, eher Frauen.
Und auch da sind wir sehr viel politisch und gesellschaftlich und hin und wieder bringen wir aber auch eine sehr persönliche Note rein. Zum Beispiel habe ich kürzlich ein Liebeslied geschrieben über unsere Freundschaft, was man ja auch total selten hört. Das sind immer Liebeslieder über romantisch-sexuelle Beziehungen und das finde ich auch großen Quatsch. Und sowas kann man auch in unseren Liedern hören. Unsere Liebe für unsere Schwestern, aber auch sehr, sehr unsere Liebe füreinander.
Ah, das ist echt schön. Also das ist schön zu hören tatsächlich. Da habt ihr recht, das ist auf jeden Fall eine andere Perspektive. Ich finde auch, dass bei Flinter geht es ja jetzt eigentlich auch nicht wirklich darum, explizit Männer zu exkludieren, sondern mehr halt den Fokus zu shiften, wenn ich es richtig verstanden habe.
Total, ganz genau.
Okay, alles schön. Klar.
Gut ausgedrückt.
Dankeschön. Ja, genau. Wie würdet ihr sagen, wie kam denn überhaupt dieses Projekt zustande? Also, dass ihr euch da einfach entschieden habt vor einem Jahr, lass mal eine Band gründen. So, wie kam das zustande? Und vielleicht auch die Frage, wie da so eure kreative, also gab es so kreative Differenzen oder hattet ihr von Anfang an so eine konkrete Idee, was genau ihr machen wollt? Gerade auch, weil ihr so viele verschiedene Genres mit einfließen lasst.
Also zuerst so die Vision, gemeinsam Musik zu machen, die ist einfach irgendwie schon seit Kindertagen steht das irgendwie fest. Wir haben uns im Chor kennengelernt, als wir Kinder waren und wir haben immer gesungen miteinander und auch dann vor vielen Jahren angefangen, auch eigene Lieder zu schreiben. Und damals waren die noch sehr normative Liebes-Breakup-Songs. Aber wir haben uns da immer gegenseitig unterstützt, begleitet, miteinander gesungen und ja. Magst du erzählen, wie es sich dann weiterentwickelt
hat? Ja, gerne. Ich glaube, dass unsere Freundinnenschaft total miteinander gewachsen ist. Also ich glaube, dass wenn man viel Zeit miteinander verbringt, dass man dann auch miteinander irgendwie Charaktere entwickelt, die doch sehr in die gleiche Richtung schlagen. Und ja, das war dann für uns auch ein ganz großes und wunderschönes Erwachen, irgendwie den Feminismus nochmal so intensiv kennenzulernen. Und wir haben dann die gleichen Bücher gelesen, stundenlang bis in die Nächte darüber gesprochen und auch Wuterfahrungen am Anfang gehabt, wo es total schön war, eine Person an der Seite zu haben, die die gleichen Erfahrungen zur gleichen Zeit macht. Und wir auch manchmal weinen mussten über unsere Wut und über das, was passiert. Ja, aber das ist ganz schön, dass das dann so kreativ verarbeitet werden konnte. Und wahrscheinlich ist das, was wir damals in den Break-Up-Songs verarbeitet haben, eben heute die feministische Musik, um das zu verarbeiten, was wir jetzt verstanden haben auf politischer Sicht.
Ja.
Und ja, dann ist es einfach entstanden, glaube ich, dass aus dem Politischen und ja, das Politische ist persönlich oder privat.
Ja, komplett.
Dass wir im Privaten viel drüber gesprochen haben und dann ist es doch in die Musik gewandert. Ja. Und da stehen wir jetzt mit Lisey.
Und fühlen uns mit den Inhalten viel, viel wohler. Ja, weil es einfach unsere Lebenswelt auch viel mehr widerspiegelt und viel reflektierter ist und ganzheitlich vor allem.
Ja. Okay, es klingt toll. Also klingt so, als hätte ich auf jeden Fall viele Gedanken dazu gemacht. Und ich finde den Ansatz eigentlich ziemlich gut, sozusagen. Es gibt viel Frust, viel Wut und das kann man natürlich auch in was Produktives channeln quasi.
Ja.
Und also klingt auf jeden Fall so.
Dankeschön.
Als, ja. Genau. Dann würde ich vielleicht noch fragen, wenn ihr euch jetzt ein Jahr zurückversetzt zeitlich, hättet ihr gedacht, dass ihr schon innerhalb eines Jahres so weit gekommen wärt, wie ihr es jetzt seid, so mit den ersten paar Songs auf Spotify und Interviews beim Radio oder auch sonst mit Auftritten?
Also tatsächlich hatten wir Anfang dieses Jahres ein Interview.
Auch hier?
Auch im Radio.
Oh. Hier bei Wieswelle.
Und es war so, dass wir gefragt wurden, wann unsere nächsten Konzerte sind und wir haben so prognostiziert, wo sie vielleicht sein könnten, aber wir hatten kein einziges Konzert in petto. Und tatsächlich ist es dann im Monat danach so gestiegen, dass wir jetzt 25 Konzerte spielen dieses Jahr.
Wow.
Und wir waren ein bisschen überwältigt von all unseren Aufgaben und von der Menge, weil wir damit eben gar nicht gerechnet haben. Und wir haben gerade eine wunderbare Musikberatung, einen ganz, ganz tollen Menschen, der uns da begleitet. Und der hat uns gesagt, ehrlich gesagt, stehen Bands normalerweise nach 4 Jahren an dem Punkt, wo ihr gerade steht.
Wow.
Und das war für uns so, wow, weil wir können das gar nicht einschätzen.
Wir haben ja keinen Vergleich.
Genau. Ja. Und ich glaube, wir freuen uns einfach gerade. Und ich habe zu Lisi gesagt, ich fühle mich so wahnsinnig geehrt, wie viele Menschen gerade mit uns sich auseinandersetzen, mit unseren Themen, mit unseren Inhalten, mit unserem Content und auch mit unserer Musik und wie viele Menschen wir bewegen dürfen. Also das wird uns zurückgemeldet.
Ja,
das ist eine ganz große Ehre und freut uns sehr.
Super.
Ja, ja.
Das tatsächlich, also es klingt wirklich nach, also es scheint, als würde ihr alles richtig machen, wenn ihr nach dem ersten Jahr schon da steht, wo viele erst nach 4 Jahren stehen.
Ja.
Das ist richtig toll. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ich stelle mir vor, dass das Ganze auch ein großer organisatorischer Aufwand ist, also diese ganzen Sachen zu planen. Habt ihr da, wie ihr erwähnt habt, jetzt nur diese eine Person oder habt ihr ein ganzes Team mittlerweile, mit dem ihr zusammenarbeiten müsst, um das Ganze auf die Beine zu stellen, dieses ganze Projekt?
Also wir machen noch alles zu zweit und
wow.
Es ist schon krass, dass also es macht alles ultra viel Spaß und wir fühlen uns so privilegiert, dass wir das alles machen dürfen.
Mhm.
Aber wir arbeiten gerade beide auch noch Vollzeit nebenher und die Bereiche werden halt immer, es kommen immer mehr Bereiche dazu.
Mhm.
Am Anfang war das ein Herzensprojekt und wir haben so ein bisschen Insta nebenher gemacht. Jetzt treffen wir uns, um Content zu planen. Wir wollen einen Merch machen. Wir wollen auch richtig coole Begegnungsorte für die Community schaffen. Wir haben 1000 E-Mails für die Konzerte. Wir müssen, Lise ist eine krasse Webdesignerin geworden, weil wir müssen EPKs gestalten, Technical Riders, Sachen, von denen wir davor noch nie gehört haben. Und wir ergänzen uns wirklich, wirklich toll in vielen Bereichen und vieles machen wir zusammen und auch für manche Dinge hat sich in den letzten Wochen auch rauskristallisiert, wer hat wo einfach Stärken und kann da auch die anderen Sachen übernehmen.
Ja, und trotzdem, also ein ehrlicher Einblick ist auch zu sagen, dass es sozusagen nicht alles nur locker, easy, lustig ist dann, obwohl es viel ist. Das ist auch nicht nur einfach. Und ich muss sagen, als ich dann angefangen habe zu arbeiten, so aus der Uni raus ins Arbeitsleben, das war ein ziemlicher Switch. Und dann kam aber gleichzeitig Lisey, dass da plötzlich so viel war. Und ich habe in der Zeit einen Song geschrieben, der heißt Weintag. Und es ist nicht der Alkohol gemeint, sondern
die Tränen.
Tatsächlich die Tränchen. Ja, und da habe ich das auch verarbeitet, dass ich schon in der Zeit immer wieder auch völlig überfordert war.
Mhm.
Einfach von der Fülle in mir. Ich war total bereizt. Wir haben jeden Tag neue Sachen erlebt, Neues gemacht. Ja, und jetzt, Gott sei Dank, haben wir uns so eingepegelt und ja, jetzt fühlt es sich gerade sehr stimmig an, aber es sind trotzdem viele Aufgaben und wir hoffen, dass wir irgendwann den Beruf an den Nagel hängen können, damit wir echt voll durchstarten können mit den tollen Aufgaben.
Ja,
das wäre natürlich super. vielleicht noch eine Frage, weil ihr jetzt auch das Thema Merch angesprochen habt und dass ihr da ja auch gerne mit weiter das Ganze so ein bisschen expandieren wollt, das Projekt. Was würdet ihr denn sagen, ist denn so euer Markenzeichen oder also so das, was quasi dazu führt, dass man euch so ein bisschen, dass ihr so einen Wiedererkennungswert habt, wo man sagt, die kenne ich, die habe ich mal gehört, weil das sind die mit dem so und so. Gibt es da sowas bei euch schon?
Das ist das Einzige, was mir einfällt, das ist ein kleiner Gang zwischen uns, aber wer weiß. Ist, dass ich irgendwann mal angefangen habe, auf jedem Konzert zu sagen, richtig peinlich, ihr seid doch Hammer. Und das fällt mir direkt ein, wenn du fragst, was ist unser Wiedererkennungswert.
Ich glaube tatsächlich, vielleicht kennen wir uns auch nicht gut genug aus in der Musikbranche, aber wir connecten uns gerade mit vielen Künstlerinnen und ich muss sagen, ich kenne ganz wenige, die auch rappen. Also Duos, Einzelpersonen und gerade auch eben feministisch, aber feministischer Rap zu zweit.
Die letzten, die mir direkt einfallen.
Ja, und ich glaube, dass das irgendwie schon besonders ist. Und das merken wir auch, wenn wir auf die Bühne kommen, dass die Leute, glaube ich, echt kurz so einen Überraschungseffekt haben, weil man das einfach, glaube ich, nicht so oft sieht irgendwie. Und ich freue mich darüber, dass wir das so machen und bisschen die Welt auf den Kopf stellen, glaube ich, mit was Neuem.
Ja, und wir haben auch Bock. Ich glaube, das könnte uns jetzt in Zukunft vor allem noch mehr ausmachen als bisher, aber ich finde, wir machen das jetzt schon, dass wir ein bisschen unkonventionell unsere Konzerte haben. Also wir sagen viel, also zu den Liedern und auch zu uns selbst. Und wir haben uns auch überlegt, das auch als offene Gesprächsrunde gestalten zu wollen oder interaktiv mal ein kleines Spielchen oder so. Also das ist alles in unseren Köpfen, aber wir wollen dieses klassische man geht auf die Bühne und man singt seine Songs und dann geht man wieder. Und zwischendrin ist man halt ein bisschen, sagt man halt ein paar Sachen so. Das wollen wir eigentlich öffnen in Richtung mehr Austausch.
Ja, ich glaube, jetzt wird mir nochmal bewusst, ich glaube, wir sind so eine Bewegung. Also das ist uns ganz wichtig. Mhm. Uns geht es eigentlich darum, sehr intersektional, sehr ganzheitlich, das, was wir erlebt haben, das, was wir uns irgendwie angelesen oder auch in Diskussionen uns irgendwie erarbeitet haben, ganzheitlich umzusetzen. Mhm. Und das ist ganz lustig, weil du den Merch angesprochen hast. Und das ist zum Beispiel ein Thema, glaube ich, auch, wo wir sehr unkonventionell sind,
ja.
Dass wir jetzt auf Vinted so alte T-Shirts bestellt haben und die jetzt selber batiken wollen. Und dann haben wir gefunden, so eine Kopierpapier, das man in Farbdrucker legen kann und dann einfach mit Bügeleisen auf die T-Shirts druckt.
Oh.
Und das ist halt voll cool, weil dann ist einfach jedes T-Shirt individuell, weil es gebatikt ist und dann auch noch ein individueller Druck drauf kommt und einfach auch die T-Shirts irgendwie unterschiedliche Passformen haben. Aber es ist halt cool, weil es irgendwie Secondhand ist, es ist irgendwie nachhaltig. Und gleichzeitig können wir noch Leute einladen aus unserer Community, das zusammen zu basteln. Und deswegen, ja, ich glaube, dieses Unkonventionelle, das merkt man, wenn man sich mit Feminismus auseinandersetzt. Es ist ein ganz großes Lebensfeld und es ist eine Lebensweise, die sehr viel mehr umfasst als nur das Politische.
Ja, definitiv. Also es klingt auf jeden Fall nach einer sehr guten Idee. Würde mich freuen, wenn daraus wirklich so eine Merch-Kette wird.
Wir laden dich ein, wenn wir Merch haben.
Super.
Wir haben jetzt ja schon ein bisschen geredet mit euch über eure Musik. Ich würde jetzt nochmal vielleicht ein bisschen zu den Basics zurückkehren. Uns habt ihr ja schon gesagt, ihr macht queer-feministische Musik. Wollt ihr vielleicht nochmal erklären,
dass ich unterbreche. Ich wollte nur fragen, sollen wir nochmal ganz kurz zu den Sachen, die wir gerade so angeteased haben, was sagen mit dem...
Ja, sonst ist es vielleicht blöd, wenn wir das dann nicht mehr sagen.
Genau.
Polyamorie.
Ja, dann habe ich mir gerade gedacht, ob das dann vielleicht so ein bisschen verpufft, wenn die da so denken, nach dem Song kommt es oder ist das doof?
Also ich hätte das auch noch gefragt.
Oder gegen später.
Ah, okay.
Ja.
Wie es für euch passt.
Okay.
Sorry. Wir können auch jetzt direkt daran anknüpfen und dann die Frage mit den zum Queer-Feminismus.
Okay, können wir auch so machen.
Aber das passt auch gut zusammen. Sorry, ich wollte nicht.
Alles gut, gar kein Problem.
Ist mein Ohrring rausgefallen?
Ich würde, wenn es euch okay ist, ich glaube trotzdem erst nach dem Queer-Feminismus stellen, weil ich habe das Gefühl, weil wir es noch gar nicht angesprochen haben.
Ja,
natürlich.
Okay.
Super.
Dann macht's den Bogen. Dann machen wir's.
Fair.
Mega.
Okay.
So, das war alles verheilt. Wir sind jetzt hier weiterhin im Interview mit Lisee. Und ich habe jetzt auch nochmal eine Frage. Und zwar haben wir jetzt ja schon ein bisschen über eure Musik und so geredet. Und jetzt würde ich nochmal, glaube ich, ein bisschen nochmal so back to the basics gehen. Und zwar habt ihr ja gesagt, dass ihr queer-feministische Musik macht. Und da würde mich nochmal interessieren, könnt ihr nochmal erklären, was Queer-Feminismus eigentlich ist und wie er sich vielleicht auch von anderen Feminismusarten unterscheidet?
Ja, voll gern. Also wir können vielleicht eine kleine Geschichte teilen. Und zwar,
ich weiß, was jetzt kommt,
wurde in unserer oder in meiner Uni-Gruppe ein Link geteilt zu einer neuen feministischen Gruppe in Tübingen. Und das hat für uns mega toll geklungen. Das war auch in unserer ersten richtig intensiven feministischen Phase. Und wir haben gedacht, boah, richtig toll, radikal feministisch. Und wir dachten, ja, wir sind ja auch voll radikal, das klingt mega. Wir sind dann dahin gegangen, hatten auch, glaube ich, 2 oder 3 Treffen. Und beim 3. Treffen gab es eine Kneipentour. Und es kam dann eine Person zurück, mit der habe ich mich super gut verstanden. Und die meinte dann zu mir, ja, ihr ist gerade zu Ohren gekommen, dass non-binäre Menschen aus Sicht der Leiterin der Gruppe nicht existieren würden oder dass es Non-Binarität nicht gibt. Ja, völlig schockiert, weil ich das gar nicht glauben konnte. Und wir sind vor die Türe gegangen. Ich habe alle einberufen und dann haben wir uns
Lisa
in der Stadt
so
aufgestellt.
Geruhlt.
Und ich habe in diesem großen Kreis gesagt, Moment mal, also ist das richtig, was uns so angekommen ist? Und dann wurde tatsächlich in diesem großen Kreis mitten in der Innenstadt vor der Kneipe diskutiert. Und wir haben dann gesagt, okay, wir gehen in die nächste Kneipe. Das war eine längere Diskussion. Und da wurde eben klar, es gibt queerfeindlichen Feminismus, also radikalen Feminismus. Und da nennt man die Menschen TERFs, also Trans Radical Excluding Feminism. Habe ich es richtig gesagt? Ja, ich glaube. Genau, das war uns bis zum Zeitpunkt nicht klar. Und deswegen war für uns umso wichtiger, dann nach dem Gespräch aus dieser Gruppe sofort auszutreten. Weil wir das nicht verstehen können, wie man einen Feminismus vertritt, der nicht alle befreien soll und wieder gegen andere schießt. Auch was für Argumente dahinter standen, konnten wir überhaupt nicht nachvollziehen. Und deswegen, ja, freuen wir uns total, dass wir dem Feminismus angehören, dem Queer-Feminismus.
Yay! Weil, wir haben unser Zuhause gefunden.
Ja, und ich würde sagen, zum Queer-Feminismus gehört so viel mehr. Es gehört auch dazu, nicht mehr in Schwarz-Weiß zu denken und nicht mehr in der Binarität, also immer nur in zwei Kategorien zu denken oder dieses ganze Leben als Kategorienleben zu begreifen, sondern sich frei zu machen und Dinge zu hinterfragen. Und dann wirklich zu Antworten zu kommen, die mit dem eigenen Herz stimmig erscheinen. Und das verstehe ich unter dem Queer-Feminismus, dass wir uns öffnen für das, was wir fühlen und uns auch kritisch dem gegenüberstellen, was uns oft kritisch entgegengebracht wird oder auch verletzend entgegengebracht wird als Frauen und Flinterpersonen.
Und kann man vielleicht auch sagen, dass der Queer-Feminismus auch so dieses binäre Geschlechter, diese binäre Geschlechter Struktur so ein bisschen verlässt und oder aufbricht?
Ja, ganz genau das. Also das hat Lisi ja auch gerade schon so gesagt, dass das für uns auch total wichtig ist, weil das eben für uns ein wirkliches Freisein bedeutet, eben außerhalb dieser Kategorien und eben auch außerhalb der Geschlechterkategorien zu denken. Und wir haben auch den Queer-Feminismus als einen Feminismus, der auch sehr, das Wort viel auch schon, intersektional ist. Und der eben nicht nur bei den Geschlechtern sagt, wir kategorisieren da nicht, sondern wir sehen alle Menschen, sogar die Männer, die unter dem Patriarchat leiden. Und das geht eben auch über Hautfarben zu allen Geschlechtern und so. Und das finden wir halt auch nicht nur gut, sondern wichtig, um auch zu unseren Kernzielen, welche Solidarität und Miteinander ist, da überhaupt hinzukommen, ja.
Ich glaube auch tatsächlich, dass erstens viel mehr Menschen queer wären, wenn wir eine queerere Welt hätten. Also ich glaube, viel mehr Menschen würden sich frei fühlen in dem, wie sie lieben dürfen und verbieten sich oft Dinge. Und das führt zu ganz viel Streit und zu großen Verletzungen, die gar nicht sein müssten, wenn man sich von Anfang an freier lieben lassen würde. Und ja, ich glaube, generell wünschen wir uns schon eine Post-Gender-Gesellschaft, also in der Menschen einfach als Menschen angesehen werden und nicht mehr über ihr Geschlecht irgendwie Nachteile erfahren. Und natürlich, wie du gerade angesprochen hast, gilt es auch für intersektionale Perspektiven, also dass niemand aufgrund des eigenen geborenen Seins benachteiligt wird in der Gesellschaft.
Ihr hattet ja dann gesagt, ihr hattet dann so diese feministische Phase oder wo das so angefangen habt, dass ihr euch damit so auseinandergesetzt habt, hat auch gesagt, ihr habt sehr viele Bücher und so gelesen. Was war so dieser Punkt, womit das begonnen hat oder was war so der Auslöser dahinter, falls es so einen konkreten überhaupt gibt?
Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe selber schon sehr, sehr lange sehr viel hinterfragt, auch weil ich mich in den Beziehungen, in denen ich war, sehr unwohl gefühlt habe und sehr viel Ungerechtigkeit erlebt habe. Also gerade dieses Thema mit, du bist zu viel, du fühlst zu viel, du bist so anstrengend, mit dir muss man immer stundenlang sprechen. Und tatsächlich fühle ich jetzt Beziehungen, wo das eine absolute Stärke ist, also wo Menschen mir rückmelden, wie toll ich mich ausdrücken kann, wie toll ich über meine Gefühle sprechen kann. Und Lisi hat mir kürzlich gesagt, dass sie über mich lernen durfte, intensiv zu fühlen und die Welt mit ganz anderen Augen zu sehen.
Stimmt.
Und das war für mich so ein schönes Kompliment, was einfach oft, glaube ich, für Heterozismen total überfordernd ist, weil sie selber nie gelernt haben, mit ihren eigenen Gefühlen oder die sich selber zu erlauben und auch fühlen zu dürfen. Ja, und ich glaube, aus dieser Schwierigkeit erwachsen dann oft die Probleme in den Beziehungen. Deswegen habe ich sehr viel schon selbst hinterfragt. Und ich würde sagen, ein Buch, das dann alles auf den Punkt gebracht hat, was ich hinterfragt habe und noch so viel mehr, ist Bell Hooks. Das ist eine schwarze Aktivistin aus Amerika, die auch Feministin ist und nochmal ganz neue Perspektiven aufgeworfen hat, aber eben auch viel von dem unterstützt hat, was wir dachten. Und es war so, ich hab so geweint, als ich dieses Buch gelesen habe, weil ich dachte, das ist meine Seelenschwester. So. Also das
Buch heißt Lieben lernen.
Ja, das ist wunder, wunder, wunderschön. Ich kann es allen nur so empfehlen.
Ja, das stimmt. Und für mich war ein großes Erwachen im Feminismus, war für mich auch dieses Buch tatsächlich, aber auf einer anderen Ebene. Ich hatte nämlich nie Beziehungen in fetten Anführungszeichen, also nie gelabelte romantisch-sexuelle Beziehungen. Ich hatte immer so blöde Situationships und war danach immer heartbroken. Aber für mich, ich hatte ganz lang meinen Blick ausgerichtet als die Suchende. Ich brauche einen Freund, eine Beziehung. Und um glücklich zu sein und habe mir das immer so sehr gewünscht, so diese eine Person zu haben und habe total unter der Hierarchiegewalt gelitten, dass romantisch-sexuelle Beziehungen, dass die so viele Besonderheiten erleben und so als die höchste Form der Liebe angesehen werden in unserer Gesellschaft. Ich meine, die dürfen heiraten, die sind immer die Plus Eins auf jeder Gästeliste und man, das ist irgendwie so nicht festgeschriebene Regel, dass diese Person mit uns an unserer Seite für immer einfach da sein werden. Und ich hab durch dieses Buch in ihrem Kapitel, sie schreibt über romantische Freundinnenschaften, und da habe ich gemerkt, ich bin null allein. Das ist alles so eingetrichtert worden, dass ich mich allein fühle und vor allem, dass das weggehen würde, wenn ich einen Partner an meiner Seite hätte, weil ich schon ganz viele und vor allem ganz, ganz großartige und ganzheitliche Partnerinnen an meiner Seite hatte. Und das hat mich wirklich befreit, einfach zu erkennen, ich habe Beziehungen in meinem Leben und auch plural und die erfüllen mich, ich bin nicht einsam, ich bin geliebt. Und das nicht nur rational zu checken, sondern das wirklich emotional zu begreifen, das hat mich befreit und das war für mich, glaube ich, der Aufschwung in den Feminismus. Ja.
Ihr habt vorhin auch angesprochen, dass ihr jetzt in euren Songs auch das Thema Polyamorie mehr behandeln wollt. Könnt ihr da vielleicht nochmal erklären, was es ist? Und vielleicht auch nochmal, weil ich glaube, das ist auch so ein, oftmals auch etwas ist, was verwechselt wird. Vielleicht auch nochmal den Unterschied zwischen Polyamorie und offenen Beziehungen. Vielleicht da auch nochmal drauf eingehen könntet.
Ja, voll gern. Also ich glaube, den Unterschied, den du auch gerade ansprichst, ist Polygamie und Polyamorie. Und Polygamie ist oft das, worum es in offenen Beziehungen geht, also oft der sexuelle Kern, dass die Beziehung nicht mehr ausreicht und man dann sexuell nach anderen PartnerInnen sucht. Und ich mag den Begriff der Polyamorie noch viel mehr, weil er für mich was viel Ganzheitlicheres ausdrückt, nämlich, dass nicht eine Person das ganze Leben bespielen kann oder vielleicht sogar sollte. Also natürlich, wenn eine Person sich ganz wohl fühlt, nur mit einer Person an ihrer Seite, dann go for it. Aber wir haben kürzlich ein Video gemacht, dass dann so Breakups oder Trennungen so schmerzhaft sind, weil plötzlich das ganze Leben, das ganze Lebenshaus zusammenbricht. Und unser Bild war zu sagen, viel schöner ist es, ein ganzes Haus zu haben, in dem in jedem Zimmer die Lichter an sind. Und wenn ein Licht ausgeht, dann ist das Haus trotzdem noch erleuchtet. Ich glaube, für mich ist diese Perspektive der Polyamorie, und das wurde dann unter unser Video geschrieben, ja, dann hole ich mir ja ganz viel Geschlechtskrankheiten, eine ganz andere Perspektive, nämlich zu sagen, ich bin in Resonanz mit meinen Mitmenschen und ich spüre meine Mitmenschen, ich glaube, auch teilweise intensiver als andere, fühle ich einfach Verbindungen. Und ehrlich gesagt fühle ich die jeden Tag. Ich habe öfter Tränen in den Augen im Alltag. Ich habe Gänsehaut, weil mich Menschen bewegen und berühren, und zwar richtig tief im Herzen. Und ich glaube, früher habe ich mir voll oft verboten, mit Menschen Verbindungen zu fühlen, weil wir in einem Konstrukt leben, in dem das dann nicht erlaubt ist, wenn wir schon eine Person an der Seite haben. Aber Resonanzen, die pegeln sich nicht gegenseitig aus, sondern die können nebeneinander existieren. Und häufig werden andere Resonanzen sogar noch intensiver, wenn man sie auch in anderen Seiten fließen lassen kann, weil man dann einfach selber im Flow mit dem Leben und mit den Mitmenschen ist. Und ich merke, oder ich kann nur von meinem Leben sprechen, dass ich ein unglaublich glücklicher Mensch bin. Und ich glaube, das hängt zum großen Teil damit zusammen, dass ich andere Menschen so fühlen darf, so frei lieben darf, wie ich es gerade tue.
Ja, ich kann dem nichts hinzufügen. Ich hänge an deinen Lippen.
Würdet ihr dann sagen, dass ihr auch versucht, Aufklärungsarbeit zu machen, oder würdet ihr das eher anders beschreiben?
Gute Frage.
Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist immer eine Frage, ob man Menschen überzeugen will und das auch mit aller Gewalt tut, oder ob man eher Menschen Denkimpulse mitgibt und auch vielleicht zeigt, wie das Leben sein kann, wenn man es vielleicht anders lebt, als es andere Menschen tun. Und ich glaube, wir leben das Leben anders, als es andere tun, in vielen Hinsichten. Und ich glaube, wir können inspirierend sein, und das stellen wir ganz arg fest. Wir haben eine Nachricht bekommen, dass eine Person uns sehr abgeneigt gegenüber war auf Instagram und sogar Hate-Kommentare geschrieben hat und dachte, mit euch will ich nichts zu tun haben. Und
außer
mit
Haten.
Genau. Und dann hat sie geschrieben, mittlerweile kann sich die Person richtig arg mit uns identifizieren, hat sich total weiterentwickelt, denkt mittlerweile neu und hat gesagt, unser Content ist so wertvoll. ich glaube, es gibt nichts Schöneres, was ich hören könnte. Und deswegen ja, eine Aufklärungsarbeit, die nicht gewaltvoll ist oder jemandem was aufzwängen möchte, aber die sich schon wünscht, dass Menschen ihr Leben hinterfragen, weil wir das Gefühl haben, unser Konstrukt und unsere Strukturen und unser System ist einfach in vielerlei Hinsichten einengt und macht, wie wir es an vielen Menschen in unserer Generation, in unserem Alter sehen, einfach nicht glücklich.
Gerät an Grenzen.
Ja, und es lohnt sich da zu hinterfragen und neue Formen auszuprobieren.
Habt ihr da auch vielleicht Tipps, wenn man da so im direkten Gespräch mit einer Person drüber ist, was da so Strategien sind? Also ihr habt ja zum Beispiel auch gesagt, ihr wart in dieser Gruppe, wo ihr dann erfahren habt von einer Person, die der Meinung war, dass Nicht-Binarität nicht existieren würde. Und wie kann man dann in solchen Situationen dann argumentieren? Habt ihr da irgendwie mit Erfahrung gemacht, was Strategien sind, die da besonders gut dann vielleicht auch funktionieren, um dann dieser Person eine andere Sichtweise auch zu eröffnen, ohne dass sie quasi direkt zumacht?
Also ich habe direkt einen Gedanken, und zwar ist einfach Kommunikationsmöglichkeit ist einfach viele Fragen zu stellen, weil das führt dazu, dass sich die Person, dass die Person überlegen muss, warum hat sie denn diese Ansicht, warum denkt sie so. Und ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, Lisi, vielleicht hast du auch noch eine Idee, aber das ist was, womit ich sehr viel arbeite, wenn ich da auf Widerstand stoße, dass ich dann nicht gleich meinen Monolog auftrage, obwohl ich das könnte, sondern erstmal versuche, okay, und wieso glaubst du das, oder wieso fühlst du das so, was sind da deine Gedanken, vor was hast du Angst, irgendwie so.
Ja, das finde ich einen mega guten Tipp. Fällt mir auch gar nicht immer so leicht, das so zu machen. Ich finde das total wertvoll.
Manchmal einfach beleidigen und gehen.
Ja, genau, weil ich glaube, es ist immer die Frage, wie geht man an so ein Gespräch ran und wie geht man auch aus einem Gespräch raus? Und ich glaube, häufig geht man aus einem Gespräch raus und bewertet die Dinge. Das ist ganz natürlich und das liegt uns total inne. Aber ich muss sagen, Feminismus, und das ist auch was ich erst lernen durfte durch Audre Lorde, also auch dicke Empfehlung, Gefühle aller Arten sind willkommen im Feminismus. Eben auch die Wut und eben aber auch die Liebe und die Freude, alles, was dazu gehört. Und ich glaube, es muss wegkommen, der Feminismus, von so einem Produktivitätsgedanken oder von einer Effizienz. Und ich muss sagen, ich habe das oft von Männern gehört. Ja, wenn du so auf Männer zugehst, dann ist ja auch klar, dass sie nicht mit dir reden, und dann bist du auch selber schuld. Und das ist natürlich ein Thema mit diesem, wer ist verantwortlich, dieses Problem zu lösen? Aber es geht quasi dann immer um dieses, was ist das Ende, was ist das Ziel? Und ich glaube, Feminismus muss nicht immer nur nach dem Ziel gehen und immer irgendwelche Strategien verfolgen, um effizient genug zu sein und am Ende die Person überzeugt zu haben, sondern auch den Blick mal in sich selbst zu richten und zu sagen, was brauche ich gerade von dem Gespräch? Und irgendwie der eigenen Intuition zu folgen, zu sagen, ich bin gerade wütend, muss ich mich jetzt wieder regulieren, um einer Person gegenüber, die mir total unachtsam gegenübertritt und sich gar nicht auf mich einlässt, jetzt ganz differenziert meine Meinung kundzutun? Oder geht es eben einfach um mich in dem Moment, auch mal meine Wut auszudrücken? Und das will ich eben auch ganz arg bestärken. Es ist okay, auch mal beleidigend zu sein. Es ist okay, auch mal wütend zu sein. Es ist auch okay, ein Gespräch zu verlassen. So, wir müssen dieses Problem nicht lösen. Wenn wir gerade die Kraft haben und Lust haben, es zu lösen, dann dürfen wir daran mitwirken. Aber es ist ein zu großes Problem, allein auf unseren Schultern es zu tragen. Und deswegen die große Empfehlung zu sagen, ich bin auch Teil dieses Feminismus. Ich fühle in mich und meine Gefühle dürfen sein.
Mhm. Welche Rolle spielt auch Wut in euren Songs? Also ist es auch ein Gefühl, was da viel durchkommt oder was sie dort verarbeitet?
Ja, definitiv. Also es ist als Flinterperson extrem empowernd, wütend zu sein und den dann auch noch rauszuballern. Ist ja was uns komplett aberzogen wird. Sorry, ich habe irgendeinen Frosch im Hals. Das ist auf jeden Fall ein Teil, und ich würde auch sagen, ein größerer, aber trotzdem nicht der größte. Wir haben ein Lied, das heißt Mayday. Mayday, Mayday, ich bin umgeben von den Man, 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 wo wir richtig brüllen und uns ärgern und wütend sind. Oder auch eine Line ist, call it no man philosophy, er macht den Mund auf und ich mache auf dem Absatz kehrt und solche Sachen. Also es wird unzusammenhängend, das reimt sich tatsächlich nicht.
Ja, ich glaube, ich muss sagen, unser Feminismus hat mit ganz viel Wut angefangen, weil man anfängt, die Dinge zu sehen, die man davon nicht gesehen hat. Und je mehr man sieht, desto wütender wurden wir. Und das Buch, das wir da gelesen haben, auch dicke Empfehlung, heißt Ich hasse Männer. Das ist natürlich sehr provokant und da kam dann ganz viel Kritik auch wieder, wie wir so ein Buch lesen können. Aber es war total super, wirklich, um einfach mal alles zu erkennen und eben auch diese Wut mal zu empfinden und auch zu generalisieren und zu sagen, ja, es sind irgendwie gerade alle Männer und ich bin gerade wütend. Aber ich muss sagen, viele Männer tun uns Unrecht, dass sie uns in diesem Stadium festhalten. Also es wäre völlig okay, wenn wir immer wütend wären. Aber ja, ich möchte einfach hinzufügen, dass ich aktuell ganz wenig Wut verspüre, weil ich gerade in der Phase bin, wo ich mich ganz viel auf Flinterpersonen und die Befreiung vom System konzentriere und die sich in meinem eigenen Leben gerade so gut anfühlt, dass ich gerade nicht so doll in der Wut bin. Und trotzdem hatten wir letztes Wochenende eine Situation, in der ich sehr wütend geworden bin, weil wir das Stocherkahnrennen in Tübingen haben und es einen Flinterkahn gibt und wir in einer Gruppe eine ganz furchtbare Nachricht gegen diesen Flinterkahn gelesen haben. Also von wegen, ja, die große Rebellion, ihre Brüste zu zeigen. Wow. Also das fanden wir sehr herablassend und auch leider sind die Kommentare, die wir dann darauf geschrieben haben, auch wieder vor allem von Flinterpersonen unterstützt worden und nicht von anderen Männern. Und die anderen Männer haben wieder nur andere Männerkommentare unterstützt. Also das ist irgendwie so ein System, wo ich dann auch wieder so wütend geworden bin. Und da merke ich, dass es nicht leicht für uns Wut zu fühlen, weil uns das so abtrainiert wurde. Und die einzige Wut, die wir uns abgucken können, ist die von Männern, die ich nicht fühlen möchte, weil die ist sehr undifferenziert und aggressiv. Sehr aggressiv und auch gegen andere gerichtet. Wenn man beim Zocken mal nicht den Move gemacht hat, den man hätte machen müssen, dann auszurasten. Ja. Genau, aber deswegen ist Wut kein leichtes Thema und man darf das üben, aber wir haben wenig Vorbilder. Und ich hoffe, wir finden da noch welche.
Ich beobachte auch, Lisi, weil du gesagt hast, dass du dich zurzeit nicht wütend fühlst. Ich möchte das unterstützen, weil ich in letzter Zeit auch so viel beobachte, dass Lisi total Mitgefühl zeigt, auch den Männern, die unter dem Patriarchat leiden. Und das ist was, was uns am Anfang des Feminismus ist. Jetzt, das war einfach nicht unsere Agenda und muss es ja auch nicht sein. Es wäre auch okay, wenn es das niemals sein würde. Aber das finde ich, da will ich dir auch einfach sagen, ich sehe da, dass Lisa auch gerade eine Zeit hat, wo sie ein großes Mitgefühl auch hat für Männer, die eben auch unter dem Patriarchat leiden. Ja. Ja.
Tatsächlich nähern wir uns schon so ein bisschen dem Ende des Interviews, okay, aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Und da wollte ich auch noch auf einen Punkt eingehen, auf den wir auch vorhin drüber geredet haben. Und zwar ist irgendwann Stichwort Intersektionalität, glaube ich, gefallen. Ich persönlich sehe das immer so ein bisschen so als Umbrella-Term, wo so ganz viele verschiedene so Feminismen da drunter gehören. Aber ich weiß, dass heutzutage bei allen Labels es immer ganz viele verschiedene Definitionen gibt. Und deswegen würde ich mal fragen, wie ihr das für euch definiert oder was da bei euch alles mit reinspielt.
Ja, also ich kann da vielleicht mal ein ganz gutes Beispiel machen. Und zwar
Lisi spricht mal wieder in Bildern. Das ist immer so.
Und zwar gab es eine Firma, die schwarze Männer eingestellt hat und die Frauen eingestellt hat, weiße Frauen. Und dann hat sich eine schwarze Frau beworben und die wurde von dieser Firma abgelehnt. Und dann hat sie gesagt, das ist Diskriminierung. Ich wurde hier nicht angenommen, weil ich eine schwarze Frau bin. Sie hat gesagt, nee, das kann ja nicht sein, weil wir haben weiße Frauen eingestellt und schwarze Männer. Aber die Kopplung aus diesen beiden hat sie sozusagen zu einer doppelten Diskriminierung gebracht und dazu, dass sie auch deswegen abgelehnt wurde. Und über diesen Fall ist diese intersektionale Perspektive eingekommen, dass man eben nicht nur eine Straße hat sozusagen, die irgendwie bedeutet, ja, ich bin eine Frau, wie das jetzt bei uns der Fall ist, sondern dass es eben auch dazu kommen kann, dass man schwarz ist, dass man eine Behinderung hat, man kann auch aufgrund von Religion diskriminiert werden, also aufgrund von verschiedenster Merkmale eben, ja, benachteiligt wird in der Gesellschaft. Und das ist die Intersektionalität, dass man gesagt hat, wir können nicht denken, dass Diskriminierung einfach immer die gleiche ist, egal welche Diskriminierung man erlebt, sondern dass sich Diskriminierung auch doppeln, dreifachen, vervierfachen können. Und beim CSD, jetzt haben wir einen wahnsinnig spannenden Vortrag gehört zu dem Thema Queer und Behindert. Und da lohnt sich es auf jeden Fall auch, sich damit auseinanderzusetzen, wo da eben eine Schnittstelle ist, die vielleicht vielen Menschen nicht bewusst ist, wo aber eben queere Menschen wirklich auch im Gesundheitsbereich benachteiligt werden, weil sie queer sind und man zum Beispiel bei queeren Menschen eine ganz besondere Gesundheitsvorsorge teilweise durchführt, die dann bei Menschen mit Behinderung nicht vorkommt, weil man dann sagt, ja, ihr habt eh keinen körperlichen Kontakt mit anderen zum Beispiel. Oh. Mhm. Also das sind Sachen, die sind einfach blinde Flecken, denen muss man sich auseinandersetzen und das kann aufkommen, wenn man erkennt, dass Diskriminierung verwoben ist und ein ganz großes Netz führt, wenn man die Diskriminierungsform kennt und auch die in Kombination miteinander kennt.
Das ist ein ziemlich guter Punkt, den du da ansprichst, ja. So habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, aber gut, ich meine, davor haben wir auch schon darüber geredet, dass nicht alles schwarz oder weiß ist
ja.
Und das sind schon ziemlich viele graue Abstufungen, das zählt da glaube ich auch dazu.
Viele. Auf jeden Fall. Ja.
Ich habe jetzt auch so ein bisschen so, wo wir vorhin schon über eure Lieder geredet haben und auch, wo wir da zum ersten Mal reingehört haben, auch ein bisschen so Humor rausgelesen und ich finde das immer ganz interessant, wie das quasi, weil wir auch darüber vorhin geredet haben, so zum Thema Widerstand, wenn quasi jemand was sagt, was quasi gar nicht in Ordnung ist, dass man da quasi, ich glaube, dass das auch gut funktioniert, diese Strategie, über die wir vorhin geredet haben, dieses, ja, man sollte einfach hinterfragen, warum diese Person so denkt. Und ich finde, genauso kann man das auch bei Humor machen und hinterfragen, okay, warum findest du diesen Witz über Frauen jetzt witzig? Findest du es witzig, weil du das Patriarchat scheiße findest und der Witz auf darauf abzielt oder weil du was gegen Frauen hast?
Komplett.
Das hat mich gerade daran erinnert.
Total. Das ist ein sehr guter Aspekt, weil sich viele Männer, die wir dann kritisieren wegen ihres sexistischen Humors, quasi sagen, ja, aber ich sehe das ja gar nicht so. Und ich finde, das ist vielleicht erstmal eine Floskel zu sagen, Sprache generiert Wirklichkeit. Aber ich glaube, dass sehr viel dahinter steckt und dass es sehr ernstzunehmend ist, auch gerade mit Thema Gendern, was ja auch total kontrovers diskutiert wird, wo man auch wieder immer wieder dieses Argument Sprache generiert Wirklichkeit angebracht wird. Und da wurde mit Kindern im Kindergarten eine Studie durchgeführt, wo man gesagt hat, mal mein Feuerwehrmann. Und da ist ja schon Mann mit drin. Das heißt, natürlich haben die einen Mann gemalt. Aber auch bei der Frage mal ein Arzt. Es wurde immer ein Mann gemalt. Und das heißt, dass solange wir eben nur die männliche Form benutzen, wir wirklich die Wirklichkeit generieren, weil Männer und auch Mädchen, also Jungs und Mädchen, dann denken, oh, es scheint, als ob es nur diese Berufe als Mann zu erreichen geht.
Ja.
Und deswegen gilt es da besonders vorsichtig zu sein und achtsam auf das, wie man spricht und auch eben im Humor, was für Bilder man dem Unterbewusstsein gibt und was man auch für also anderen Menschen damit unterbewusst vermittelt, dass sie weniger wert sind oder eine Frau gehört an den Herd, hahaha. Ja, also da lache ich natürlich nicht drüber, aber es ist auch einfach herablassend und es schafft im Unterbewusstsein des Gegenübers auf jeden Fall eine Hierarchie und auch eine Unterdrückung irgendwo. Und das ist wichtig, dass man da hinterfragt. Also total toller Aspekt.
Ja, und ich finde auch, wenn man dann noch tiefer eingeht und auch in Bereiche, auch die wir selber persönlich erleben, dann finde ich es auch fast schon eine philosophische Frage. Ab wann bin ich das? Ist das mein Charakter? Und ab wann ist das die Gesellschaft, die mich internalisiert hat mit ihren Bereichen? Ich muss gerade an das Thema Beinhaare ja auch denken. Also wann immer ich den Impuls kurz bekommen würde, mir jetzt mal kurz die Beinhaare abzurasieren, die ich seit 2 Jahren wachsen lasse, ich würde es nie machen, weil ich einfach mir nie sicher sein kann, ist es passiert dieser Wunsch, ist der wirklich selbstbestimmt oder passiert der aufgrund von den ganzen Jahren internalisierten Patriarchats eben. Und das ist ja auch das mit dem Humor. Und ich glaube, dass auch wir, also auch ich bin Produkt vom Patriarchat und auch ich hatte meine Zeit, in der ich Frauenwitze witzig fand und dachte, ich finde die halt witzig. Und so ist es bestimmt, also da habe ich bestimmt auch selber noch extrem viele blinde Flecken, vielleicht in weniger großen Bereichen, sage ich jetzt mal, oder weniger offensichtlicheren Bereichen, wie jetzt Frauenwitze. Aber das finde ich schon faszinierend, wenn ein Gefühl in mir aufkommt. Ich lege manchmal stundenlang im Bett und denke mir so, fühle ich jetzt zum Beispiel Einsamkeit? Fühle ich Einsamkeit jetzt im Moment wirklich oder bin ich gerade in so eine Gesellschaftsfalle getrappt? Und das finde ich richtig schwierig, das voneinander zu entziffern.
Ja, total. Würdet ihr dann auch sagen, das ist quasi so ein bisschen wie, also dass man ein Stück weit auch quasi anerkennen muss, dass man, um eine Gegenkultur aufzubauen, erstmal aber auch wieder quasi anerkennen muss, es gibt dafür erstmal diese Kultur. Also um das gegnerische Ding zu sein, das Konterding, muss es ja erstmal das Hauptding geben. Das, würde ich sagen, ist das Teil davon?
Also ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass man das anerkennen muss.
Mhm.
Ja. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, durch das ganze Erkennen können wir erstmal differenzieren lernen. Es gibt einen ganz tollen Soziologen, der heißt Niklas Luhmann. Und der hat eigentlich erklärt, wie wir Dinge erkennen können. Der hat gesagt, wir können uns als Menschen zum Beispiel nicht verstehen, wenn wir keine Gegengattung haben, also zum Beispiel Tiere oder Pflanzen. Mm. Das heißt, wir erkennen uns selbst immer in der Differenz zum Gegenüber. Und ich glaube, das ist was Urmenschliches. Und das heißt aber auch gesellschaftlich können wir uns, glaube ich, erst erkennen, wenn wir sozusagen auch merken, was ist das Gegenstück zu dem, was ich eigentlich leben möchte. Ja. Und ich glaube, was sehr schwierig für uns ist, ist das Gegenstück darin zu erkennen, wenn uns das, seit wir klein sind, als die Normalität gezeigt wurde. Und deswegen rufe ich dazu auf, immer mehr ins Fühlen zu kommen, immer mehr in sich reinzuspüren, wer möchte ich sein? Und dann fühlt man auch vielleicht Differenzen auf einmal und kann sich eben erkennen in der Differenz zu dem, was die Normativität ausmacht.
Krass, okay. Finde ich gut. Also ich glaube, wir haben jetzt wir sind bei der Musik angefangen, jetzt sind wir beim Determinismus, bei Soziologie. Wir haben, glaube ich, alles einmal abgehakt. Ich würde sagen, um so langsam zum Schluss zu kommen, wie würdet ihr also jetzt sagen, was ist denn die Zukunft von eurem Projekt, von eurem Musikprojekt, von Lisey? Wie würdet ihr sagen, was kann man als nächstes von euch erwarten und wo kann man euch hören?
Also ich fange mal im Kleinen an, Lisi, dann kannst du ja mal weiter spinnen. Wir sind jetzt, also um es wirklich ganz klein zu machen, wir sind jetzt am Freitag in Kaufbeuren, am Samstag in Offenburg und am Abend auf dem Enzland-Festival. Und so wird es auch die nächsten Wochenenden erstmal weitergehen. Wir sind da gut ausgebucht und freuen uns sehr und haben richtig Bock.
Ja, Lisi und ich sagen mal ein bisschen scherzhaft, dass ich die Träumerin so von uns beiden bin und vielleicht auch unrealistisch, aber eigentlich ist es immer egal, weil
sie visualisiert für uns und dann wird das auch wie die Nebelmaschine.
Ja, genau, die habe ich auch visualisiert und jetzt hatten wir schon zweimal Nebelmaschine.
Oh, super.
Also ich muss so sagen, ich habe total Lust, mit der Musik weiter auf Bühnen zu stehen, auch auf größeren Bühnen. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass es nicht ein Selbstzweck ist, quasi, dass wir einfach nur wollen, dass Leute unsere Musik hören, dass sie gehört ist und dass sie auf großen
mit
Bühnen
Ego
stehen. Ja. Genau. Sondern, dass es weiterhin diesen inhaltlichen Kern hat. Mhm. Und wovon ich träume, und zwar wirklich träume, ist, dass wir...
Eine Nebelmaschine.
Zu Hause. Noch eine.
Fürs Visualisieren, dass es realistischer wird. Wovon ich wirklich träume, ist, Menschen zusammenzubringen. Und ich hoffe, dass wir irgendwann ein Häuschen haben, irgendwo in der Natur, wo wir immer 30 Menschen für ein Wochenende oder für ein paar Tage einladen können und wie so Retreats machen, wo es eben darum geht, sich fühlen zu lernen und dass alle Gefühle in Ordnung sind und man neue Liebe lernt, aber wo man eben auch politisch ist. Das, finde ich, fehlt oft heute in dieser Selbstfürsorge. Selbstfürsorge ist auch politisch, aber es ist schon sehr auf sich selbst gerichtet. Und ich habe Lust, mit Menschen die Gemeinschaft wieder zu erleben und das Uranthropologische, also das Urmenschsein wieder herauszufinden, nämlich in Gemeinschaft zu singen, am Lagerfeuer zu tanzen, zu sein, gemeinsam zu essen und in der Natur zu sein. Und zu spielen, also auch Leichtigkeit. Und deswegen hoffe ich, dass der Feminismus, so wie er sich gerade für uns offenbart, als Lebensidee der absoluten Freiheit und Verbundenheit mit allem, dass wir das einfach mit Menschen später wirklich intensivst leben können. Und ich denke, da bauen wir uns gerade eine Community auf, die da in Frage kommt, mit der wir weiter kreativ sein wollen.
Ja,
und da denke ich, wäre es schön, wenn daraus so eine Bewegung erwächst, die einfach frei ist und liebt, wen und wie sie möchte.
Das klingt doch nach einem super Abschlusswort. Also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Gut, ja, dann vielen Dank, dass ihr heute hier bei uns im Studio wart.
Danke,
hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Danke für die Einladung.
Super schön.
Vielen Dank.